Was für ein krasser Gegensatz. Wir singen Loblieder, wenn wir die Welt anschauen, die Schöpfung, loben wir oder weist sie auf das Lob des genialen Schöpfers hin. Wie auch Alois, danke, du so schön gesagt hast, dass die ganze Schöpfung Zeugnis gibt. Und dann hören wir ein Lied, wenn es einen Gott gibt, wo ist er? Wo ist er angesichts des Elends dieser Welt? Krasser könnte der Gegensatz nicht sein. Und doch, und das ist das Schlimme, möchte ich fast sagen, in dieser Welt leben wir. So ist es nun einmal. Wir haben letztes Wochenende Lindenfest gefeiert und haben die schönen Bilder gesehen. Und am Montag stand in der Zeitung: große Trauer, 5 Biker sterben. 2 der Opfer gerade einmal 16 Jahre alt. Und sowas passiert jeden Tag. In dieser Spannung leben wir. Wir genießen das Leben, unser Leben, die Welt, die Natur. Und trotzdem passiert so viel, was überhaupt nicht passieren sollte. Fast jeder kennt jemanden, wo die Frage ist, warum? Warum hat er diese Krankheit? Warum musste er sterben? Manche erfahren das am eigenen Leib. Die alte und doch sinnlose Frage, warum lässt Gott das zu? Wo ist er? Ich bin über dieses Lied schon vor Jahren gestolpert. Es ist von Sido, einem Rapper, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, besonders gläubig zu sein. Seine Lieder handeln meistens von Gewalt und dem Leben auf der Straße und der Härte des Lebens. Und gerade deswegen finde ich dieses Lied so besonders. Natürlich ist es jetzt kein Glaubenslied, kein reines, so wie wir das kennen. Aber wenn man den Hintergrund und die Lebenswelt von diesem Sänger kennt, dann wird man stutzig, dass da auch solche Töne kommen. Und ich mag dieses Lied. Nicht, weil ich 100% hinter jeder Textzeile stehe, sondern ich mag es, weil ich glaube, dass die Fragen, die Suche von ganz, ganz vielen Menschen widerspiegelt. Und weil dieses Lied doch eine große Offenheit hat, ein ehrliches Suchen und Fragen, ja, die Notwendigkeit, ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. Ich möchte so gern an dich glauben, aber meine Hand greift ins Leere. Die Sehnsucht nach Gott, trotz oder gerade weil so vieles in dieser Welt im Argen lebt. Wie kann es einen Gott geben, der von sich sagt, er ist die Liebe bei all dem Leid, was in dieser Welt geschieht, bei diesem all dem Leid, was viele auch persönlich erfahren? Die Frage ist so alt wie die Menschheit. Vielleicht am gründlichsten untersucht hat sie Gottfried Wilhelm Leibniz im 17. Jahrhundert. Ich habe jetzt die Bücher drüben im Büro vergessen. 2 dicke Wälzer, die Theodizee-Frage. Und die Antwort ist auch nicht wirklich befriedigend. Er sagt, nun ja, letztendlich muss es so sein, dass diese Welt trotz ihres Leides die beste Welt ist, die Gott gemacht hat. Finde ich ganz ehrlich schwach. Also er war ein ganz großer Theologe und Philosoph. Wenn es einen Gott gibt, wo bleiben die Beweise? Wenn es einen Gott gibt, dann hat er uns verloren. Wo kann er sein? Warum sind wir so allein? Ich denke, das ist eine Frage, die viele Menschen umtreibt. Und was antwortest du ihnen? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage in dem ein oder anderen Gespräch, das du schon mit Nachbarn, Freunden, Kollegen geführt hast, aufgetaucht ist. Wenn mal wieder eine schlimme Nachricht in den Nachrichten war, wenn mal wieder ein Schicksalsschlag erzählt wird. Und um es gleich vorweg zu nennen, eine vorschnelle Antwort, eine endgültige, völlig befriedigende Antwort habe ich auch nicht. Da wäre ich sicher der Erste. Warum es das gar nicht zufriedenstellend geben kann, das erkläre ich dir dann gleich noch. Aber ich will mich in 3 Anläufen dieser Frage nähern. Warum lässt Gott Leid zu? Ich will euch mit hineinnehmen in diesen Überlegungsprozess. Zum einen die Frage, warum geschieht Leid? Auf Lateinisch unde malum, woher kommt denn das Schlechte? Und da gibt es klassischerweise eine dreifache Unterscheidung. Einmal das sogenannte metaphysische Übel. Wir sind endliche irdische Geschöpfe. Wir haben eine räumliche und zeitliche Begrenzung. Und deswegen sind wir eben nicht vollkommen. Deswegen sind wir nicht göttlich, sonst wären wir ja Gott. Und dann würden wir aufhören, Menschen zu sein, sondern eben Gott sein. Und zu dieser geschaffenen Welt gehört eben die räumliche und zeitliche Begrenzung und auch das Leid dazu. Wissen und Macht sind in dieser Welt begrenzt. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein, so sehr ich mir das immer wieder wünsche. Ich kann nicht alles wissen, auch wenn ich das gerne würde. Ich kann nicht anderer Leute Gedanken lesen. Und ich kann oft nicht alles erreichen, was ich mir vornehme. Das ist in gewisser Hinsicht ein Übel. Seit dem Sündenfall ist auch die Lebensdauer begrenzt. Im Unterschied zu den Engeln übrigens, die ja auch Geschöpfe sind, aber deren Leben ist grundsätzlich nicht begrenzt. Deshalb sind auch alle Versuche, diese Frage nach dem Warum und Woher des Leids zu beantworten, begrenzt und lassen sich von uns Menschen nicht zufriedenstellend beantworten. Das Zweite, das ist vielleicht ein bisschen näher liegend, das sogenannte moralische Übel, wenn Menschen Böses tun. Ja? Seit Adam und Eva wiederholen Menschen, wiederholen wir, wiederholst du und ich das Böse, das Üble. Alle Menschen tun Böses, oft wieder gegen besseres Wissen, oft ohne es zu wollen. Natürlich unterschiedlich schwerwiegend sind die Folgen, das ist klar. Der Mensch hat die Wahl, Gutes und Böses zu tun. Er ist keine Marionette Gottes. Gott sagt dem Mensch, was gut ist und was er tun soll. Das einfachste Beispiel sind vielleicht die 10 Gebote. Eigentlich müsste jedem, der sich dafür interessiert, klar sein, was zu tun ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So schwer kann das doch eigentlich nicht sein, oder? Ist doch eigentlich klar, was das Gute ist. Leider neigt der Mensch dazu, nicht das Gute und Richtige zu tun. Der bekannteste Zeuge dafür vielleicht Paulus. Das Gute, das ich tue, das ich will, tue ich nicht, aber das Schlechte, das ich nicht will, tue ich. Und er gibt auch die Antwort. Es ist die Sünde, die in mir wohnt. Wir sind getrennt von Gott und leben nicht mehr in der Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen können wir uns zwar immer wieder punktuell für das Gute entscheiden. Natürlich kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt meine Wut freien Lauf lasse oder ob ich mich zusammenreiße und versuche, das Problem konstruktiv zu lösen. Die Freiheit habe ich. Aber gelingt mir das immer? Und im Wesentlichen, und das merken wir, es hat immer wieder unglaublich viel Anstrengung gegeben, die Welt besser zu machen. Das Richtige zu tun, das Gute. Und es gibt natürlich da auch Erfolge, aber die Welt als solches, ist sie besser geworden? Wie viele, nehmen wir allein mal die Christen, wie viele Christen gibt es auf dieser Welt, die doch wissen, was gut und richtig ist, was Gott von ihnen will? Dann müsste doch zumindest in diesem Teil alles gut laufen, oder? Ihr merkt schon, es funktioniert einfach nicht. Die Freiheit, die Gott uns schenkt, ist ein großes Geschenk. Aber sie ist auch eine große Bürde, weil wir eben die Möglichkeit haben, Böses zu tun. Und weil wir eben nicht mehr in der ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott leben, nehmen wir bewusst oder unbewusst sehr oft von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Möglichkeit des moralischen Übels ist also, wenn man so will, der Preis der Freiheit. Schwierig allerdings ist die nächste Frage, das physische Übel, die sogenannte höhere Gewalt. Warum passieren denn Dinge, die jetzt nicht Menschen zur Last gelegt können? Tsunamis, Erdbeben, der ein oder andere Unfall. Es gibt dafür keine befriedigende Antwort, aber es gibt einen interessanten Gedankengang. Denken von der anderen Seite her. Es gab mal einen bekannten Autor, Aldous Huxley, der hat 1932 schon einen Zukunftsroman geschrieben, Schöne neue Welt, wo er mal ausgemalt hat, wie sähe denn eine Welt aus, in der es kein Leid mehr gibt, ja? In dem alle Leute happy sind. Das funktioniert natürlich auch nicht von selber, sondern wird künstlich erzeugt. Diese Abwesenheit vom Bösen wird dadurch Medikamente, durch eine strenge Erziehung erreicht. Und sie wird ständig überwacht, sodass die Menschen quasi keine Chance haben, Böses zu tun. Aber was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist eine unmenschliche Welt, eine entmenschlichte Welt, ja, eine Art Hölle, obwohl es doch kein Leid mehr gibt, obwohl alle glücklich sind, obwohl keiner mehr dem anderen was antut. Aber es geschieht eben nicht aus Überzeugung oder freien Willen, sondern unter Zwang. Es geschieht keine menschliche Reifung. Die Menschen haben nicht die Chance, sich zu entwickeln, sich auch zu helfen. Tja, manchmal werden schwere Zeiten von Menschen im Rückblick als intensive und besonders wertvolle Zeiten gesehen. Natürlich ist das kein Automatismus, nicht? Schön wäre es, wenn jedem, dem etwas Schlimmes passiert, danach ein völlig inniges Verhältnis mit Gott gehabt. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Das klingt ja auch in dem Lied an. Ich würde gerne glauben, aber es ist so vieles, was dagegen spricht. Am Leid können Menschen auch zerbrechen. Aber wir können darauf hoffen, dass sich der Sinn von Leiden erschließt, dass wir einen Sinn darin sehen, dass sich für uns der Spruch aus Römer 8 bewahrheitet. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist kein Automatismus. Und bitte sagt das keinen Trauernden, das meine ich ehrlich. Das ist brutal. Es ist schön, wenn du zu diesem Schluss kommst und du das für dich erarbeiten kannst. Aber das geht nicht von außen. Das geschieht nur, wenn Gott in dir Heilung bewirkt von innen. Und meistens im Rückblick. Aber all das sind theoretische Überlegungen von Nichtbetroffenen. Ich muss sagen, dass fundiert und überzeugt von Leid eigentlich nur jemand reden kann, der es auch selbst erfahren und verarbeitet hat. Aber vielleicht können diese theoretischen Überlegungen trotzdem helfen, damit umzugehen. Das führt mich zur zweiten Frage. Wie gehen wir mit Leid und Zweifeln um? Vertrösten wir allzu schnell? Ich glaube, das liegt in unserer Natur. Jeder Mensch merkt, dass Leid eigentlich in dieser Welt im Leben nichts zu suchen hat. Jeder möchte es wegtun und deswegen möchte man auch andere schnell vertrösten. Das ist doch nicht so schlimm bei kleineren Sachen, bei größeren. Da gibt es bestimmt einen größeren Sinn, warum das jetzt gut war. Erklär das Eltern, deren Kind gestorben ist, warum das gut war. Ja? Wir sind schnell mit dem Vertrösten, auch die fromme Variante natürlich. Wir haben es gelesen. Warum weinst du? Du weißt doch, dass dir das zum Besten dient. Du liebst doch Gott, also. Nein, ich warne ausdrücklich vor schnellen Vertrösten. Ich kann verstehen, dass man das möchte. Ich bin auch jemand, der möchte gern eine Lösung für jedes Problem. Und Trauer, Sorgen und so weiter sind in gewisser Hinsicht ja auch Probleme. Und da möchte man schnell helfen und sagen, ja, morgen ist alles wieder gut. Heile, heile, Segen. Aber bei den wirklich schweren Dingen funktioniert das eben nicht so schnell. Vieles davon ist zwar theologisch richtig. Gott hat einen Plan. Gott weiß, warum die Dinge passieren, die uns auch oft Leid zufügen. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass uns alles im Leben letztendlich zum Besten dient. Aber eben nicht vielleicht in diesem Moment. Also Vorsicht vor schnellen Vertröstungen. In konkreten Leitsituationen führt das meistens zur Abwehr und vielleicht sogar Abkehr vom Glauben. Wenn es einen Gott gibt, wo ist er dann? Das Zweite wäre natürlich das Verbot der Frage. Du bist ein Mensch, er ist Gott. Du brauchst doch nicht zu fragen, wagst du seine Gedanken zu haben? In Römer 9 schreibt Paulus, du Mensch, vergiss nicht, wer du bist. Du kannst dir doch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren. Sagt vielleicht ein Gebilde aus Ton zu seinem Töpfer, warum hast du mich so gemacht? Und hat ein Töpfer nicht das Recht, aus einem Tonklumpen zwei ganz verschiedene Gefäße zu machen? Das eine, das auf der Festtafel zu Ehren kommt und das andere als Behälter für den Abfall? Wir haben das neulich im Hauskreis besprochen. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und wenn man den Text im Ganzen liest, wozu ich immer wieder einlade, gerade bei kritischen Texten, das verbietet mitnichten die Frage. Die Bibel, und da bin ich immer wieder sehr dankbar, ist voll von der Frage, Gott, warum? Was hast du dir dabei gedacht? Und oft nicht mit theologischem Samthandschuhen. Wenn wir Hiob lesen, wenn wir die Psalmen lesen, wenn wir Jeremia lesen, die haben kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben das Gott hingeknallt. Was fällt dir ein, mir sowas anzutun? Also das Verbot der Frage, auch wenn das in gewissen christlichen Kreisen eine Tradition hat, das Verbot der Frage nach dem Warum des Leids, ist nicht biblisch, ganz ehrlich. Und ich behaupte, das Verbot der Frage, das macht seelisch kaputt. Natürlich ist es ein geistliches Ideal, sag ich mal, zu sagen wie Hiob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Das ist vielleicht die bekannteste Stelle. Aber das darf nie aufgezwungen werden oder nie vorschnell gesagt. Wohl dem, der das nach einem geistlichen Heilungsprozess sagen kann. Aber wehe dem, der versucht, das anzunehmen, obwohl er voller Schmerz, voller Vorwürfe an Gott, voller Fragen ist. Die dürfen raus, die müssen raus. Und Gott hält das aus. Am Ende verurteilt Gott nicht Hiob, der ihm die ganzen Fragen an den Kopf geknallt hat, der gesagt hat, hey, lass uns vor Gericht ziehen, ich gewinne. Das Selbstbewusstsein möchte ich mal haben. Und Gott sagt am Ende, Hiob, du hast richtig geredet. Mit deinen Fragen, mit deinen Anklagen, mit deinem Schmerz, den du einfach rausschreist. Sagt Gott am Ende, du hast richtig geredet. Und deine Freunde nicht, deine Freunde, die das, würde ich vielleicht auch machen, versucht haben zu erklären, warum das passiert. Wir haben es vorhin gehört, ja, das gehört, Leid gehört halt zu der Welt. Oder den Gedanken hatten wir noch nicht, das ist vielleicht doch eine Strafe für dich, ja. Oder. Das ist eine Glaubensprüfung. Gott hat dich besonders lieb. Gott sagt zu diesen Freunden, die das Leid erklären wollen, ihr habt falsch geredet. Geht mir aus den Augen. Und zu Hiob, der ihm das an den Kopf knallt, sagt er, du hast richtig geredet. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Du kannst Leid letztendlich nicht erklären. Die beste Erklärung ist oft kein Trost bei den wirklich schlimmen Sachen. Manchmal taucht dein Sinn auf. Aber das Wichtige, lass die Fragen raus. Bleib, und das können wir von hier lernen, bleib trotz allem mit Gott in Verbindung. Wende dich nicht von ihm ab. Und ich meine auch das in diesem Lied, was wir gehört haben, zu spüren, so diese Frage, dieses Suchen nach Gott. Wenn du das fühlst, dann bleib da dran. Wenn du Menschen kennst, die verständlicherweise mit diesen Fragen umherlaufen, dann mach ihnen Mut, ja, lass die Frage raus. Aber wir haben eine Adresse. Frag Gott, knall's ihm hin. Das ist auf alle Fälle besser als die dritte Alternative. Verzweiflung und Abwendung. Das ist ja die Antwort des Atheismus. Es kann keinen Gott geben. Schau dir die Welt an. Also ganz genau andersrum als das Zeugnis, was wir am Anfang gehört haben, was biblisch ist. Die Welt gibt Zeugnis für Gott. Ich will das auch nicht von der Hand weisen. Es entbehrt nicht einer gewissen Logik und es ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar. wenn du in die Krisengebiete der Welt schaust, wenn du persönliche Familienschicksale anschaust. Diese Welt ist der Beweis, dass es keinen Gott gibt. Oder man kann das auch wissenschaftlich machen. Leid und Not sind völlig normal in der Evolution. Das ist wichtig für den Wachstum. Die Schwachen und Kranken müssen weg, damit die Starken überleben. Kann man auch so sehen. Ich halte das nicht für die richtige Lösung. Leid und Not sind Teil dieser Welt. Aber wir glauben an Jesus, der diese Welt besiegt hat. Und wir glauben an einen Gott, der uns eine neue Schöpfung vorbereitet hat. Und umgekehrt, jede Rettung aus Not, jedes überwältigte Unglück ist für mich ein Beweis oder zumindest ein Zeugnis für Gott. Also die Abwendung ist keine Lösung. Das Verbot der Frage ist keine Lösung. Und die schnelle Vertröstung ist keine Lösung. Die Frage ist, welche Rolle spielt Gott bei alledem? Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, vielleicht empfindet der eine oder andere das als Widerspruch, aber Gott ist immer noch größer. Größer als das Leid in dieser Welt, größer als unser Verstand und auch größer als unsere Fragen. Und ich möchte da wieder zu Hiob kommen, der am Ende, noch bevor er seine Gesundheit und seinen Wohlstand und seine Familie wiederbekommen hat, der sagen kann zu Gott: Jetzt weiß ich, dass dir nichts unmöglich ist, denn alles, was du planst, führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle, aber ich rede ohne Wissen und Verstand. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und das finde ich das Spannende. Und ich bewundere Hiob dafür seinen Umgang mit dem Leid. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist ehrlich vor Gott, aber er bleibt dran. Das ist der Unterschied zu dem Abwenden. Und Gott gibt ihm keine Antwort und sagt: Hier, Hiob, ist völlig klar, warum dir das passiert ist. Sondern die Frage bleibt offen. Und ich glaube, dass das oft im Leben so ist, dass die Frage nach dem Warum offen ist. Aber nachdem Hiob Gott in seiner Größe begegnet ist, findet er Frieden. Wohlgemerkt, bevor Gott ihm wieder alles gibt. Das ist eher so ein bisschen ein Happy End, Hollywood-mäßig, so wie wir es uns wünschen. Aber Frieden findet Hiob in der Begegnung mit Gott, trotz ungelöster Fragen. Eine ganz andere Antwort gibt Jesus. Gott ist gerecht und dennoch gnädig. In Lukas 13 ist auch ein Unglück geschehen, das stünde heute in der Zeitung, damals war es halt von Mund zu Mund runterzählt worden. Habt ihr schon gehört, der Turm von Siloa ist umgefallen und hat so und so viele Leute erschlagen. Das war die Sensationshorrormeldung. Und die Leute kommen natürlich auch zu Jesus und sagen sie: Ja, okay, jetzt erklär doch mal, was ist da passiert? Hat Gott da mal endlich die Bösen bestraft? Hat es die Richtigen getroffen? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist ziemlich unbefriedigend. Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, die das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, da bringt er jetzt ein anderes schreckliches Beispiel, die 18, und das ist das mit dem Turm, auf dem der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Nein, ich sag euch, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle umkommen. Jesus, das ist wichtig für das Verständnis, berät hier keine Trauernden, sondern er redet mit Sensationslüsternen. die vielleicht schon sich theoretisch mit der Frage nach dem Leid und der Gerechtigkeit sich beschäftigen. Jesus gibt aber eine ziemlich unbefriedigende Antwort. Er sagt, hey, die sind nicht schlechter als ihr. Ihr hättet das alle verdient. Also eigentlich müsste auf euch alle ein Turm drauf fallen, wenn ihr nicht umkehrt und vor Gott eure Schulden bekennt. Tja, diese Unglücke, jeder Unfall, jedes Schicksal sprengt ein falsches Gottesbild, was auch viele Menschen heute teilen. Wenn es einen Gott gibt, dann hat er doch bitte schön dafür zu sorgen, dass ich ein sicheres und angenehmes Leben habe. Gott will doch sicherlich das Gute für mich. Und wenn es also Schlechtes gibt, Klammer auf für die Frommen, das nicht von Menschen verursacht ist, Klammer zu, dann hat er seinen Job nicht richtig gemacht. Vielleicht gibt es ihn ja dann auch gar nicht. Nein, solche Unglücksfälle und Schicksale sprengen das falsche Gottesbild. Tatsache, das ist unangenehm, aber Jesus sagt, du hast kein Recht auf Leben. Dein Leben ist Gnade, dein Leben ist ein Geschenk. Eigentlich haben wir alle den Tod verdient. Ja? Ihr kennt den Spruch, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Unglücksfälle, Leid sollte uns demütig machen. Helfen kann uns das natürlich, glaube ich, nur, wenn wir nicht selber direkt betroffen sind, wenn wir davon hören oder es miterlebt haben. Wie gesagt, das ist kein seelsorgerlicher Ratschlag. Wenn du ein Unglück, also einen Menschen triffst, dem ein Unglück und sagst, ja, weißt du, eigentlich hätten wir das alle verdient. Das ist kein Trost. Es sollte uns, die wir nicht direkt betroffen sind, wachrütteln und überlegen, was für ein Geschenk unser Leben, unsere Gesundheit, ja, unsere Welt eigentlich ist. Man könnte diese Aussage, die Jesus hier macht, ein bisschen zuspitzen. Nicht, warum lässt das Gott zu, sondern warum darf ich noch leben? Und das Dritte, was mir auch besonders wichtig ist, in Jesus hat Gott selbst gelitten. Kein menschliches Leid ist ihm fremd. Jesus hat geweint, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Klammer auf, obwohl er wusste, dass er ihn lebendig machen kann. Aber er war da empathisch, er hat mitgefühlt. Er war wahrscheinlich, weil es sein Freund war, auch wirklich persönlich betroffen. Jesus hat geweint, als er Jerusalem gesehen hat und an sein Schicksal dachte, dass es völlig zerstört wird. Jesus hatte Todesangst, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Jesus fühlt sich nicht nur von all seinen Freunden, sondern auch von Gott selber verlassen, als er allein am Kreuz stirbt. Und deswegen habe ich ihn so lieb, deswegen bewundere ich ihn so. Weil wir an einen Gott glauben, der nicht irgendwo oben sitzt und vielleicht mal einen Blick auf das Elend der Welt wirft, sondern weil wir an einen Gott glauben, der dieses Menschenleben mit allen Höhen und Tiefen selbst durchlebt hat. Und deshalb und nur deshalb sind die Worte aus Psalm 34 auch nicht zynisch, wenn es heißt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das macht Gott, weil er es selber erlebt hat. Wenn es einen Gott gibt, wo bleiben die Beweise? Nun, wie gesagt, beweisen haben viele Leute versucht. Viele Leute haben versucht, genau zu erklären, warum das Leid geschieht, warum es vielleicht sogar heilsam ist. Aber ich möchte auf einen anderen Schluss kommen. Wenn es einen Gott gibt, ich denke zum einen, Klage und Zweifel sind legitim. Du darfst klagen, du darfst fragen. Sie sind Teil des biblischen Glaubens. Zweitens, es gibt Situationen, da können wir Gott nicht verstehen, weil wir eben nicht Gott sind. Gott ist immer noch größer. Darauf dürfen wir vertrauen. Und das kann uns vielleicht helfen. Und das Letzte, in jedem Fall ist Gott immer da. Du kannst ihn nicht beweisen, du kannst ihn aber erfahren. Und das wünsche ich dir, wenn du im Jammertal sitzt oder wenn du, also um diesen alten Begriff zu gebrauchen, wenn du Gott nicht verstehst, wenn du verzweifeln willst am Elend der Welt oder sogar an deinem eigenen Schicksal, bleib immer an Gott dran. Und ich wünsche dir, dass du ihn dann, gerade dann erfährst. Und wanderte ich im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist da, dein Stecken und Stab trösten mich. Mit diesen Worten aus Psalm 23 möchte ich schließen die Frage nach dem Warum. Lass uns beten. Jesus, wir leben in dieser Zerrissenheit. Du hast diese Welt so wunderbar geschaffen. Du hast uns Menschen so wunderbar geschaffen, den ganzen Kosmos. Und doch gibt es so viel Leid, so viel unbeantwortbare Fragen, so viel Schmerz. Und wir bitten dich um deine Heilung. Wir danken und preisen dich, dass du dir nicht zu schade warst, dass du mitten durch dieses Leid und sogar durch den Tod gegangen bist und es besiegt hat. Das macht uns Hoffnung. Wir bitten dich, sei nahe bei allen, die jetzt gerade Leid erfahren, die nach dir fragen, die die Hand nach dir ausstrecken. Wir bitten dich, greif die Hand und nimm sie in deinen Arm. Wir bitten dich auch um deinen Geist, dass er uns zu dir führt und dass er in Gesprächen über dich uns einfach die richtigen Worte gibt. Danke, dass du immer da bist. Amen.